Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Das sieht gut aus. Das muss ich jetzt nur noch... Ja. Das wird's. Da ist meine Dose.
In der letzten Folge hast du uns mit der vegetarischen Dose ja überrascht. Wie knüpft das eigentlich an das vegetarische Trockenfutter an, das ihr ja schon länger im Sortiment habt als die Dose?
Ja, wie knüpft das an, Joe? Das
ja.
Ist ein ganz normaler Vorgang, dass auch eine Dose noch dazukommen muss. Aber wie das beim zum Schwaben ist, das braucht alles ein bisschen länger Zeit. Es muss wohl überlegt sein und wenn sie kommt, dann wird sie ein Knaller.
Okay, der Schwabe braucht generell etwas länger. Das heißt, die Dose, wie lange würde sie dann noch brauchen?
Das werde ich heute nicht verraten. Definitiv nicht, weil sonst setzt du mich unter Druck, Joe. Das geht gar nicht.
Ach,
und dann
so,
kommst du beim nächsten Mal und sagst, du hast mir aber versprochen, dass die da ist. Nein, wir werden die testen noch. Wir sind in der Endphase. Rezepturen, danke Joe, sind dir auch ein bisschen mit dir besprochen. Da hast du auch noch ein bisschen was mitzureden gehabt. Dann werden wir die mal testen. Du wirst die auch sicher vorab bekommen und irgendwie werden wir die auf diesem Kanal dann sagen, wann sie kommt. Aber jetzt kann ich dir noch kein Datum sagen.
Okay, lassen wir es einfach so stehen. Wir sind überrascht, wenn es so kommt. Aber heute habt ihr ja noch eine große Überraschung. Schmeiße ich gerade nur rein. Ihr habt eine neue Homepage.
Wir haben ein bisschen was überarbeitet. Wir haben uns ein bisschen ein neueres Gesicht gegeben. Was heißt wir? Gina hat das gegeben. Gina kann dazu mehr sagen. Wir sind ein bisschen anders, aber schöner hoffentlich.
Aber nur ganz kurz, weil wir wollen ja eigentlich über das innovative Produkt, ja, die vegane Ernährung reden.
Nein, wir haben Schwäbisch jetzt 2 Jahre uns Zeit gelassen, um wirklich eine neue Homepage an den Start zu bringen. Die sieht viel freundlicher aus, viel bedienungsfreundlicher, ordentlicher, aufgeräumter. Kai hat sich die Finger wund geschrieben, hat getextet, formuliert, die Bildsprache ist schön. Verzeiht uns den einen oder anderen Fehler, den es vielleicht noch gibt, ruft uns an, unser Team ist bereit und wir werden alles dafür tun, alles hinzukriegen, alles zu regeln und es wird besser und schöner als jemals zuvor. Also heute ist uns echt ein Stein vom Herzen gefallen, deswegen die Dose musste jetzt noch ein bisschen hinten anstehen. Jetzt haben wir unser aktuelles Sortiment abgeloadet und alle neuen Artikel stehen in der Pipeline und 2025, da können wir einiges erwarten. Wird ein spannendes Jahr.
Kommen wir direkt wieder zurück zur vegetarischen Ernährung von Hunden. Gina, was glaubst du, warum ist die Akzeptanz bei Hunden bei solchen Produkten oft ein entscheidender Punkt? Denn du hast ja auch letztes Mal schon gesagt, dass die vegetarischen Produkte bei euch wirklich einen guten Absatz haben.
Genau, der Vorteil von unserem gebackenen Futter, egal ob jetzt vegetarisch oder mit Fleisch, sind natürlich die Röstaromen, die beim Backen entstehen. Das heißt, die Hunde finden diese natürlichen Aromen unglaublich spannend und merken im ersten Moment gar nicht, ist es jetzt vegetarisch oder mit Fleisch. Und man muss das Futter ja auch nicht pur geben. Man kann es ja auch langsam untermischen, dem anderen gebackenen Trockenfuttersorten mit Fleisch, um den Proteingehalt ein bisschen runter zu kriegen. Oder man mischt noch ein bisschen Nassfutter dazu. Aber ich glaube, das Problem ist eher noch in den Köpfen der HundehalterInnen, dass dieser Marketing-Wolf, der ist einfach omnipräsent. Und ich glaube, man hat noch immer ein schlechtes Gewissen und tue ich dem Hund was Gutes? Also ich glaube, es herrscht noch sehr, sehr viel Unsicherheit. Obwohl die Studien ja jetzt immer mehr kommen und mehr offenbaren, dass dieser Fleischhype den Hunden einfach auf Dauer nicht gut tut. Aber ja, wie gesagt, einer unserer Top-Sorten ist unsere vegetarische Vollnahrung, unser Veggie-Pau-Leckerli. Unsere Kunden scheinen das zu mögen.
Also die Kunden, die Hunde scheinen das zu mögen. Und,
aber die Kunden unter Umständen auch, ne?
Genau, die Kunden sehen, was ein vegetarisches Futter überhaupt bewirken kann. Ich muss noch eines dazu sagen, weil das immer so kommt. Es kommt der neue Trend. Es ist bei uns kein neuer Trend, noch niemals. Und, ich werde ja verteufelt immer wieder zu, dass ich immer mantraartig wiederhole, dass die vegetarische Kost keine neue Erfindung ist. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich niemals Veganer werden kann, weil ich dazu viel zu viel Fleisch als Nahrungsmittel mag. Aber ich weiß und mir ist bewusst und danach leben wir und ernähren wir auch die Hunde, dass das Übermaß, was wir in den letzten 20 Jahren hatten, einfach zu viel war. Und das war zu viel Fleisch im Sinne von den Schlachttieren. Das hat der Massentierhaltung sowas von Aufschub oder Aufwind gegeben, was nicht gut für die Tiere ist, die geschlachtet werden müssen. Und es hat auch gesundheitlich nicht gut getan. Und da gibt es ja jetzt, da bist du ja auch mit dran, die Forschung schaut ja auch immer kritischer auf dieses Thema zu viel Fleisch. Deshalb, ich bin kein Verfechter der veganen Ernährung. Ich sage nur weniger und deshalb zweimal die Woche Fleisch. Mein berühmtes Buch, das ich immer wieder bringe von Vera Shaw, ist eine Maßgabe, die schon 1850 war und das bleibt auch so. Ich bin dagegen, den Hund, das ist meine persönliche Meinung, den Hund komplett vegan zu ernähren, wie mich auch. Aber ich bin dafür, das wieder auf ein Normalmaß zu reduzieren. Das ist mein Statement hier. Und ich glaube, die Forschung im Moment, bist ja auch da näher dran, hast mir da auch schon ein paar Tipps gegeben von ausländischen Instituten und verschiedenen Wissenschaftlern, die erkannt haben, dass zu viel Fleisch auch nicht gut tut. Immer diese Balance, die wir halten sollten.
Das ist definitiv so. Also gerade auch bei den Tieren, bei den Hunden. Es wird ja, die meisten machen sich ja gar keinen Kopf darüber. Wenn ein Hund draußen, sag ich mal, ein Reh gerissen hat oder sowas, dann haben wir ja ein Tier, was ohne Antibiotika behandelt worden war. Ja, jetzt wird natürlich auch da in dem Fleischbereich wird dann gesagt, okay, wir möchten gerne natürlich auch Tiere haben, die biologisch, ne, Bio, Bio, Bio. Aber auch dort, wenn man dann weiter guckt, welchen Belastungen die ausgesetzt sind und mal unabhängig davon, dass das Schlachttier selber, was es mitbringt in seiner Leber oder was auch immer, ne, die jetzt mal wirklich ja die meisten der Umweltgifte auch dementsprechend verarbeiten muss. Das Tier, das das Fleisch aufnimmt, hat eigentlich viel zu viel Fleisch, was in das Tier reinkommt. Und das haben auch damals die Wölfe gar nicht so gehabt und die freilaufenden Hunde, die sich ernährt haben, ja, weil die nicht jeden Tag ein Tier reißen konnten. Das ist, je nachdem, wo sie leben, gar nicht möglich gewesen. Und das, was diese Menge an Fleisch bewirkt, ist ganz einfach einen hohen Phosphatbereich und einen hohen Natriumbereich. Und das ist etwas, was letztendlich dann hinterher auch die Niere verarbeiten muss und die Nieren unheimlich stark überlastet sind und auch durch diese verschiedenen Fleische, die dort kommen, leider auch Allergien mit reinkommen in das Tier. Und es haben einfach Studien belegt und diese Studien sind nicht neu. Also es gibt aber große Studien, zum Beispiel von dem Professor Dr. Andrew Knight. Das ist ein renommierter Experte in diesem Bereich, der knapp 2.500 Tiere dementsprechend in einer Studie untersucht hat, die konventionell mit Fleischernährung gefüttert wurden und damit Rohmfleisch oder mit veganem Futter. Und interessant war, dass in dieser Studie, die gegenüber ein Jahr wurde von den Veterinärmedizinern in England mit untersucht, die haben festgestellt, dass die Tiere, es wurde eine Voruntersuchung gemacht, Blut genommen und Allgemeinuntersuchung, dann nach einem Jahr wieder, dass die Tiere, die vegan ernährt wurden, einen besseren Gesundheitszustand hatten als die, die mit einer Fleischnahrung. Und das ist schon sehr aussagekräftig und daraufhin hat sich in England zum Beispiel eine ganze Menge verändert, was das angeht, auch im Gesetz.
Und was ist dann die Frage, wurde dann auch die Herstellung dieses veganen, vegetarischen Futters betrachtet?
Das wurde auch. Das heißt, ganz wichtig war natürlich, welche vegetarischen Futtersorten sind dort genommen worden. Die Auswahl war sehr schwierig. Man musste am gesamten Markt, wo es jetzt herkam, musste geguckt werden, wie sind die Futter zusammengesetzt. Vor allen Dingen auch, welche Nährstoffergänzungen kamen mit dazu, damit zum Beispiel Vitamin B12 und dergleichen, was normalerweise alle die Dinge, die Nährstoffe, die aus dem Fleisch kommen, dass die natürlich auch dementsprechend dann hinterher meinetwegen über künstliche Nährstoffe zugesetzt wurden, dass das auch eine hohe Qualität hatte. Da wurde sehr, sehr, sehr stark drauf geguckt und dass da kein minderwertiges Futter genommen wurde. Und alle Tiere wurden mit dem gleichen Futter hinterher versorgt. Und damit auch wirklich das Endergebnis dementsprechend auch gut überschaubar war.
Und eine Sache hast du jetzt vergessen, weil das ist das, was das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist. Und das hat auch in vielen Studien ist das rausgekommen, die ich auch gelesen habe und das ist belegt und das kommt auch immer mehr. Der Grund der Nahrungsmittel, was diese Nahrungsmittel bewirken sollen. Wir haben drei Hauptkomponenten, die wir brauchen. Wir lassen mal die Vitamine und die Mineralstoffe heute weg. Das ist ein abendfüllendes Programm, aber wir haben zuerst mal Proteine, wir haben Kohlenhydrate und wir haben Fette. Und wir müssen uns eines bewusst machen, die Proteine, da wir auch der Hund keine Energie aus dem Fleisch ziehen kann, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, über die Niere. Er hat nicht die Niere, die das verarbeiten kann. Es ist Protein, was wir als Fleisch kennen, hauptsächlich dafür da, Zellen aufzubauen und Zellen zu erhalten. Das heißt Muskelzellen, Gehirnzellen und. Das heißt, diesen ganzen in den Zellen, diesen ganzen Erhaltungsstoffwechsel aufrechtzuerhalten. Kohlenhydrate und Fette werden hauptsächlich vom Hund dazu verwendet, Energie zu generieren. Mit dem kann er am leichtesten und am einfachsten. Er hat im Gegensatz, weil du gerade den Wolf angeführt hast, der Wolf hat drei Enzyme, um Kohlenhydrate aufzuspeichern, aufzuspalten und der Hund hat 30. Also schon da evolutionstechnisch sind wir auf einem ganz anderen Level beim Hund. Das haben wir auch in den Studien. Das ist auch belegt. Das weiß man seit den 80er Jahren. Da gab es eine schöne Studie in den 80er Jahren schon in Uppsala, die das belegt haben. Also das heißt, wir haben Proteine, was wir als Fleisch kennen, aber jede Pflanze hat auch noch ihre eigenen Proteine. Deshalb können wir aus bestimmten proteinreichen Pflanzen auch die Proteine bereitstellen, um den Hund optimal zu versorgen im Zellaufbau und Zellerhalt. Und zweitens können wir die Proteine, kann er nicht so gut umbauen in Energie, was er auch kann, aber das belastet wieder die Niere. Das ist das größte Problem. Um den Hund aber leistungsfähig zu machen, und das gibt es auch sehr schöne Studien bei Leistungshunden, die Suchhunde gerade im Jagdbereich oder in den Katastrophenhunden, ist mir gerade entfallen, die stundenlang suchen müssen. Die brauchen sehr viel Gehirntätigkeit, die müssen sehr viel Aufmerksamkeit haben. Also das Hirn muss arbeiten. Das ist das Gleiche, wie wenn wir in einer Prüfung sitzen, wenn unser Hirn viel arbeiten muss, dann werden wir auch keine Gelüste auf ein Schnitzelbrötchen haben. Dann werden wir sicher das Dextroenergie nehmen, dann brauchen wir Energie. Und genau das Gleiche ist, wir haben ruhigere Hunde. Das ist auch eine Erkenntnis, die immer vergessen wird. Man hat sehr viel mehr gehirnentspannte Hunde, würde ich jetzt mal das nennen. So habe ich das in einer Studie gelesen. Gehirnentspannte Hunde, die viel weniger Aggressionspotenzial haben, weil sie im Kopf viel klarer sind. Wenn ein Hund unter Stress kommt, erst dann wird es natürlich für ihn schwierig und seine Maßnahme oder die einzige Art, sich zu zeigen, ist halt in Aggression. Er kann halt nicht mit uns sprechen und sagen, hör mal zu, mein Freund, mir geht's heute nicht gut. Also wird er eher aggressiv. Das ist auch eine Erkenntnis, die immer vergessen wird. Wir reden da immer viel zu viel über das und das, aber das sind die Grundlagen. Und deshalb haben wir schon immer, oder ist mir schon immer beigebracht worden, hör zu, eine gute Kohlenhydratversorgung, eine gute Fettversorgung, dazu noch eine adäquate Menge an Proteinen. Das ist für den Hund eine Sache, wo du einen entspannten Hund bekommst. Und dann kommt natürlich deine Argumentation. Auf einmal hast du dann auch noch einen gesunden Hund, weil er muss gar nicht so viel verarbeiten und er muss gar nicht so viel Giftstoffe im Körper verarbeiten. Und das ist eine Grundlage.
Das, was du gerade sagtest, es gibt auch Studien darüber, das ist auch sehr, sehr interessant, und zwar Diensthunde. Diensthunde, die vegetarisch ernährt wurden, versus die fleischbasiert ernährt wurden, hatten auch wiederum einen wesentlich höheren Gesundheitszustand und hatten eine bessere Leistungsfähigkeit. Das heißt also, das Denkvermögen, auch gerade bei den Schnüffelhunden, die jetzt meinetwegen Sprengstoff oder aber Drogen schnüffeln mussten, oder auch Personensuchhunde, Mantrail, haben eine höhere Leistung gehabt. Das heißt, wenn ich mir angucke, wenn ich jetzt zum Beispiel fleischbasierte Nahrung zu mir nehme und das überwiegend zu mir nehme, habe ich teilweise auch natürlich proteinverdauende Bakterien, ja, die in größerem Ausmaß negative Auswirkungen haben können. Das sind toxische Stoffwechselprodukte. Ja, die haben eine übermäßige Bildung von Ammoniak oder Schwefelwasserstoff. Und das kann die Darmgesundheit sehr stark beeinträchtigen. Ja, oder dadurch eine Dysbiose, das heißt ein Ungleichgewicht der Darmflora, kann entstehen. Und so hat auch der Körper des Hundes verschiedene Bakterien, die auf der einen Seite einmal für die Fettverdauung zuständig sind, dann auf der anderen Seite für die Proteinverdauung und für die Kohlenhydratverdauung. Und wenn wir dort darauf achten, dass wir keine übermäßige Fleischversorgung reinbringen, haben wir schon einen sehr, sehr positiven Effekt dahingehend, dass wir ganz einfach eine bessere bakterielle Versorgung haben. Und das ist ein wichtiger, entscheidender Punkt. Und das belegen viele Studien. Und von daher ist es an für sich auch eine gute Innovation, die ihr dort habt, dass auch dort in dem gebackenen Hundefutter halt veganes Produkt, also pflanzliche Ernährung drin ist und kein Fleisch drin enthalten ist. Von daher ist das ein tolles Ding, dass das auch als nächstes in der Dose da sein wird, wann auch immer es kommt. Aber es ist ein richtiger Weg in meinen Augen und vor allen Dingen auch für das Tier sehr, sehr, sehr gut.
Genau. Kann man denn sagen, als Warnzeichen, wenn der Urin meines Hundes nach Ammoniak riecht? Das kennt man ja bei vielen gebarften Hunden, die also wirklich sehr viel Fleisch bekommen, dass der Urin dann extrem riecht. Sollte man da dann mal drüber nachdenken, den Fleischkonsum ein bisschen zu reduzieren?
Ist das so ein Zeichen? Warum riecht er so? Das ist eine
ist ja noch nicht mal bei der Urin. Es ist noch nicht mal bei der Urin. Wenn der Hund aus dem Maul schon nach Ammoniak riecht, dann hast du auf jeden Fall eine Problematik.
Dann wird es schlimmer. Ja? Das ist noch schlimmer. Aber zuerst mal ist es eine Sache, warum riecht der Urin so beißend? Nehmen wir einfach mal, geht in einen Löwenkäfig und riecht mal, das ist so ein beißender Geruch. Das ist Urin eines Fleischverwerters.
Dafür musst du nicht mal mehr in den Zoo gehen. Du brauchst
ja, in die Katze.
Öffentliche Toiletten gehen. Da hast du ungefähr das Gleiche.
Ja, genau. Also der Abbaustoff Ammoniak entsteht dadurch, dass der Körper Proteine umbaut in Energie, und dadurch entsteht der Abfallstoff. Das ist Ammoniak, der wird auch unter anderem wird der auch in den Gelenken, also das heißt, man hat da auch die Gicht, ist eine Folge von zu viel Fleischkonsum. Das sind die grundlegenden Dinge. Da sind wir noch nicht mal krank, da haben wir einfach nur Gebrechen, sage ich jetzt mal. Aber ich möchte noch mal auf was ganz was anderes raus, weil das werden wir sehr oft gefragt. Und das ist ein großes Diskussionspotenzial. In den letzten 20 Jahren wurde ja immer von den Trockenfutterherstellern, ich habe noch mehr Fleisch und ich habe noch mehr Fleisch, 80% Fleischanteil. Und man hat sich überboten in den Fleischanteilen. Ich möchte einmal darauf hinweisen, wie man an einem Trockenfutter erkennen kann, wie viel Fleisch eigentlich drin ist. Und das ist ganz einfach über die Prozentangabe an Proteinen. Was ist natürlich und was ist übertrieben? Nehmen wir einfach mal das Rohfleisch, also nehmen wir ein Schnitzel. Was hat ein Schnitzel an Proteinen überhaupt? Weißt du das, Joe? Habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, aber ich finde das immer wieder interessant, dass das kaum jemand weiß. Sag mal.
Ich glaube, das hat nur einen relativ geringen Anteil an Proteinen.
Wir wissen alle, aus dem Kopf, genau, wir wissen alle, 70% an Fleisch ist Wasser. Also hast du ja nur noch 30% übrig. Also das ist schon mal, da weiß man schon mal, alles über 30% ist nicht mehr in dem natürlichen Bereich. Wir gehen mal von einem, der größte Muskel, das beste Muskelfleisch, was man bekommen kann, ist das Herz. Das hat 20% Rohprotein. Wenn du alles andere geht weiter runter. Lunge hat nur noch 7% Rohprotein. Das hat ungefähr den gleichen Rohproteingehalt wie eine Kartoffel. Also von dem her haben wir da schon gar nicht so hohe Proteinanteile. Man sieht das immer schön an den Dosen. Eine Reinfleischdose mit 13% Rohprotein ist schon eine hochwertige Dose. Beim Futter reden wir immer von 20-30%, über 30% Rohproteinen. Das hat nichts mehr mit einem natürlichen Steak zu tun.
Vor allem ist es so, dass der Organismus gar nicht in der Lage ist, so hohe Proteine zu verarbeiten und überhaupt zu verstoffwechseln.
Einfach nur, dass die Kunden mal ein bisschen einen natürlicheren Zugang, also das ist das, was ich immer dazu sagen will, woran kann ich erkennen, 80% Fleischanteil im Futter und dann habe ich 20% Rohproteine drin, kann schon mal gar nicht sein, was das ist. Aber das, was wir machen bei Trockenfutter, ist ja eines, wir nehmen Wasser, wir reduzieren das Wasser. Das heißt, ich habe 300 Gramm frisches Fleisch und davon durch 20% Wasser schon mal wegtrocknen. Und das ist Trockenfutter. Und dann habe ich natürlich in den 300 Gramm habe ich 60 Gramm Rohprotein drin. Aber die bleiben ja, die gehen ja nicht beim Trocknen verloren. Das heißt, ich habe auf einmal, wenn ich dann 100 Gramm übrig habe, habe ich dann auf einmal einen Rohproteingehalt von 60%. Wenn ich den dann ins Trockenfutter gebe, dann hätte ich, dann habe ich einen Proteinanteil von 60%. Und das ist das, wenn jemand draufschreibt, 80% Fleischanteil im Futter, müsste er einen Proteinanteil von über 50% haben. Nicht mehr und nicht weniger. Was aber völlig unnatürlich ist. Eine Landjäger zum Beispiel. Berühmt, berüchtigt, was haben uns unsere Eltern als Kinder immer zum Wandern mitgegeben? Da hat man bei uns ein Weckle und eine Landjäger. Das heißt, wir haben Kohlenhydrate und wir haben einen Proteinanteil bekommen. Die Landjäger hat auch 40%. Die hat Fett drin, haben wir auch nochmal Energie. Und durch das Trocknen hat die Landjäger 40% Rohprotein. Dadurch haben wir einen Zellaufbau. Aber brauchen wir das überhaupt? Müssen wir das in Massen haben oder wollen wir Bodybuilder züchten?
Wir müssen das in Maßen haben, nicht in Massen. Richtig. Wir müssen es in den richtigen Maßen haben. Und da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt, ist, so wie du das ja gerade ausgeführt hast, wir wollen das nicht zu breit machen, aber es geht ja ein für sich auch dabei darum, wenn ich jetzt Proteine füttere, die meisten denken ja, oh, das muss auf jeden Fall Fleisch sein, weil wegen der höheren Bioverfügbarkeit, aber wenn wir uns das angucken, dann hat halt so Muskelfleisch irgendwas in der Größenordnung von um die, sagen wir, 92% Bioverfügbarkeit. Und ein Protein aus einem pflanzlichen Produkt kommt da immerhin auch auf 80%. Also das ist nicht unbedingt minderwertiger.
Nein, darf ich da auch ein eine kleine Anekdote aus der Geschichte bringen?
Aber natürlich.
Das ist immer ganz wichtig. Die Hochleistungssportler des Römischen Reiches waren was? Die Gladiatoren. Was haben die zum Essen bekommen? Linsen, also Hülsenfrüchte. Weil das die besten und die billigsten, man muss ja auch gucken, dass sie nicht zu teuer werden, war ja immerhin in West so ein Gladiator sich zu halten, waren die billigste Art, dem den Muskelaufbau zu gewährleisten. Das weiß man heute. Also wir brauchen nicht unbedingt Fleisch. Fleisch ist die einfachste Variante, um alle Aminosäuren, die wir essentiell brauchen, kann der Körper am leichtesten bekommen. Aber wenn man das klug macht, kann man sehr gut vegan sich ernähren. Man muss es aber nicht, aus meiner Sicht.
Das ist nur was wir ja nicht verwenden wollen, ist Soja. Also ich finde diese ganzen vegetarischen Ersatzprodukte mit Soja, also damit kann ich mich überhaupt gar nicht identifizieren. Erstens gibt es kaum noch Soja auf der Welt, was wirklich nachweislich gentechnikfrei ist. Also das haben wir in keinen Produkten drin und werden wir auch nicht verwenden.
Was war denn eure wichtigste Prämisse in dem Moment, wo ihr euch hingesetzt habt und habt gesagt, okay, wir produzieren jetzt ein vegetarisches Hundefutter? Was war da für euch das Ausschlaggebende, was ihr gesagt habt? Natürlich, klar, es müssen die Inhaltsstoffe toll sein und so weiter, ne? Und auch die Zusatzstoffe, die rein müssen, das, was aus dem Fleisch nicht da ist, muss ja irgendwo ergänzt werden. Und es muss ja auch gebacken ergänzt werden, ja, dass praktisch das auch wirklich diesen Backprozess übersteht. Was war da eure wichtigste Prämisse bei?
Die wichtigste Prämisse hast du gerade genannt, die optimale Versorgung mit den Aminosäuren. Und da waren eigentlich die Erbsen für mich das Optimale. Kann man gut backen? Bei Hülsenfrüchten ist es ja immer so, dass durch das Backen ja das sehr hoch aufgeschlossen ist. Viele Kunden haben immer diese Angst, oh Hülsenfrüchte, dann pupst mein Hund übermäßig. Das ist ja auch nicht gerade angenehm.
Sind wir wieder bei Methangasen, das ist ja auch umweltschädigend, also ist das auch alles Blödsinn.
Ja, ist nicht gut, aber durch das Backen habe ich das ja sehr hoch aufgeschlossen. Eine Linsensuppe, die zum dritten Mal aufgewärmt ist, das ist ja immer, oder Sauerkraut, was man zum dritten Mal aufwärmt, ist am besten verdaulich und genau so ist es halt beim Backen. Da haben wir den Vorteil, dass wir das über 45 Minuten im Ofen haben. Und dadurch ist es sehr hoch aufgeschlossen, also da braucht man gar keine Angst haben. Dadurch haben wir aus diesen langen Ketten, dieses Pupsen verursachen können, haben wir dann ganz kurzkettige gemacht. Also da hat keiner ein Problem bis jetzt gehabt. Wenn er ein Problem hat, muss er mal gucken, was er daneben her noch füttert. Aber grundsätzlich ist das gar kein Problem und die Maßgabe war definitiv, ich wollte etwas haben oder wir wollten etwas haben, Soja wollten wir nicht, aus den genannten Gründen, die Gina schon angebracht hat, aber und da war einfach die Erbse für mich das beste Lebensmittel, was wir haben können, alles mit sich bringt, was wir brauchen, um den Hund rundum zu versorgen.
Jetzt hast du ja gerade auch den Backprozess angesprochen. Man muss sich ja auch immer wieder vor Augen halten. Es geht ja um Stärke auch. Ja? Das heißt also, das, was eventuell kräftig machen könnte. Das ist ja beim Reis, ja, das ist bekannt, wenn man Reis kocht und man nimmt es erst am nächsten Tag raus, ist die Stärke weg. Ja, und wenn sie im Kühlschrank ist, meine ich so. Und dann ist die Stärke weg. Wenn ich die Kartoffel nehme und die Kartoffel wasche, dann ist die Stärke weg. Das sind ja alles Sachen, auch wenn ich das am nächsten Tag esse. Ja, das ist ja etwas, wo ich auch drauf achten kann, und was ja auch in der menschlichen Ernährung, humanen Ernährung genauso gemacht wird. Und das ist ja letztendlich, wenn ich das richtig auch verstehe, durch den Backprozess auch im Grunde genommen hervorgerufen.
Das auf jeden Fall. Das ist der entscheidende Faktor, dass wahrscheinlich unsere Vorfahren aus Zufall entdeckt haben, dass wenn sie backen, dass man die Stärke am besten aufschließt mit Brot backen, Kartoffeln sauber gut auskochen. Das haben sie durch Zufall herausgefunden, aber das ist jetzt wissenschaftlich belegt, dass genau dieser Effekt ein 30 Minuten mindestens, und bei uns ist es ja um einiges länger, nicht nur, man fragt immer, ja, was wird da alles kaputt gemacht? Nee, was wird da alles aufgeschlossen? Das ist die andere Frage, die wir heute vergessen. Alle fragen immer, was geht da alles kaputt bei diesem Prozess? Und ich sage immer, ja, da geht nicht viel kaputt. Ein paar Sachen gehen natürlich durch den Backprozess, werden sie vernichtet natürlich, aber es wird mehr aufgeschlossen und es wird hochwertiger aufgeschlossen, wenn man das in dem Backprozess hat, ja, definitiv.
Ist das dann in dem Moment das Gleiche oder anders beim Extrudat?
Also beim Extrudat hast du immer diese Problematik des kurzen Aufkochens und das ist der entscheidende Vorteil, den wir sehen in dem Backprozess und der uns auch da wieder, ich sage heute immer so viel wissenschaftlich, aber es ist halt einfach so, dass da ziemlich viele Studien gemacht wurden, die belegen, dass dieses Kurzerhitzen in diesem Druckkessel oder in diesem Druckverfahren, was man mit der Extrusion macht, da wird ein Teil aufgeschlossen, aber nicht so vollständig, wie das bei uns passiert. Nahrungsmittel brauchen Zeit und das ist das, was in der heutigen Zeit so ein bisschen verloren geht. Wir wollen alles immer schneller, immer, ja, der Computer darf schneller sein, die Bohrmaschine darf schneller sein, das Auto darf schneller sein, alles schön, aber bitte mit den Nahrungsmitteln da bitte Zeit. Zeit ist ein entscheidender Faktor. Lasst es kochen. Wir backen es. Das ist ja auch ein Kochprozess. Es entsteht. Wir versuchen, Wassermoleküle zum Schwingen zu bringen. Das ist ja Kochen und Backen. Und diese Wassermoleküle, die da zum Schwingen gebracht werden, diese Wassermoleküle schließen unter anderem auch, oder nicht unter anderem, die schließen hauptsächlich, schließen die Lebensmittel, die man kocht oder backt, schließen die auf und das so, dass sie für den Körper leicht aufzunehmen sind und dass sie für den Körper leicht verdaulich sind und dass alle gute Nährstoffe aus den Produkten gezogen werden können.
Wenn man jetzt Extrudat und Bubeck gebackenes Futter vergleicht, also wenn du es direkt aus dem Sack in die Hand nimmst, dann hast du, die eine Hand ist direkt fettig und die andere eben nicht. Das ist halt auch der Vorteil, wo wir sagen, wir wollen diese fettige Krokette nicht, wir wollen nichts im Nachhinein aufsprühen, das wird alles mitgebacken, die Öle, und wenn du dann dich vegetarisch ernährst und sagst, Mensch, ich habe sowieso immer ein gutes Lachsöl zu Hause, ich habe ein gutes Leinöl zu Hause oder ein Algenöl, mit dem ich auch selber koche, dann kann ich den Napf auch aufwerten. Und das tut dem Hund ja auch gut, gerade im Fellwechsel oder um Omega-3-Fettsäuren nochmal dazu zu geben, habe ich diese fettige Krokette. Ja, also...
Kommen wir wieder zurück auf das Haltbarmachen. Und das war ja schon mal ein Thema bei uns.
Was fettig ist, wird ranzig.
Fett. Genau. Fett, freies Fett wird ranzig. Das ist das, was wir backen.
Dann hören wir jetzt aber mal, was ganz einfach auch der Tierbesitzer dazu sagt. Ja, denn da gibt es ja auch dementsprechend ganz unterschiedliche Meinungen. Das wollen wir uns mal anhören. Ich bin gespannt.
Also ich verstehe das echt nicht. Hunde sind doch Fleischfresser. Mein Max würde mich ansehen, als wäre ich verrückt, wenn ich ihm Gemüse statt Fleisch vorsetze.
Ganz ehrlich, Anna, das ist ein Mythos. Hunde sind Allesfresser, keine reinen Fleischfresser. Ihr Verdauungstrakt ist viel anpassungsfähiger, als du denkst.
Aber ist es nicht unnatürlich, Hunde ohne Fleisch zu ernähren? In der Natur würden sie ja auch Fleisch fressen.
In der Natur würden sie auch nicht jeden Tag perfekt ausgewogene Mahlzeiten bekommen. Wir kontrollieren doch ihre Ernährung sowieso. Warum nicht so, dass es nachhaltiger und gesünder ist?
Nachhaltiger? Meinst du etwa, ich soll meinem Hund jetzt Soja geben?
Das ist doch das Gleiche wie bei uns Menschen. Nur noch Ersatzprodukte.
Ich habe es ausprobiert. Unsere Luna bekommt jetzt seit 6 Monaten eine vegane Ernährung und sie ist fitter denn je. Ihr Fell glänzt und sie hat deutlich weniger Magenprobleme.
Ja, sicher. Und was sagt euer Tierarzt dazu?
Er war am Anfang skeptisch, aber wir haben regelmäßig Blutwerte checken lassen und alles ist in Ordnung. Die pflanzlichen Futtermittel haben alle Nährstoffe, die ein Hund braucht, inklusive hochwertiger Proteine.
Aber wie ist das mit Taurin und Vitamin B12? Die kommen doch hauptsächlich in tierischen Produkten vor. Was, wenn dein Hund Mangelerscheinungen bekommt?
Pflanzliches Futter wird heutzutage supplementiert. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass gut gemachtes veganes Hundefutter genauso gut sein kann wie herkömmliches. Es geht nur darum, dass man die Qualität im Auge behält.
Und was ist mit der Freude am Fressen? Max liebt sein Fleisch. Soll ich ihm das jetzt nehmen, nur weil es gerade Trend ist?
Es geht nicht darum, ihm die Freude zu nehmen. Es geht darum, bewusster zu füttern. Luna liebt ihr Futter genauso. Und es gibt so viele pflanzliche Leckerli, die sie begeistert annimmt.
Ich weiß nicht. Es klingt interessant, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem falsch an. Als würde ich meinem Hund etwas aufzwingen.
Das ist ein emotionales Thema, ich verstehe das. Aber vielleicht sollten wir mal unsere eigenen Vorurteile hinterfragen. Hunde brauchen keine Kuh, um gesund und glücklich zu sein.
Vielleicht probiere ich es ja mal mit einem veganen Snack. Nur um mal zu sehen, wie Bella so reagiert. Na, wenn sie es nicht ausspuckt, vielleicht denke ich auch noch mal drüber nach.
Gina, jetzt haben wir uns jetzt diese ganzen Stellungnahmen da angehört. Die sind ja nicht alle positiv gewesen, aber es waren noch sehr gute dabei, die halt auch für die vegane Ernährung gesprochen haben. Wie hat denn eure Kundschaft das aufgenommen, als ihr mit den vegetarischen Produkten gekommen seid?
Naja, unsere Kundschaft hat letztendlich ja die Wahl, was sie bei uns im Shop in den Warenkorb legt. Aber man muss sagen, das Interesse war da. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile angekommen, dass es auch in der Tierfütterung, was den Fleischgehalt angeht, es findet ein Umdenken statt. Dieses, geht das noch lange weiter so? Was können wir vielleicht doch regional beziehen? Dann geht man eher wieder zurück auf die heimischen Tierarten, die man kennt. Und dann, Mensch, bei sich selber versucht man es ja zu reduzieren. Also wenn man guckt, der Fleischkonsum pro Jahr, pro Erwachsenen. Wir sind bei irgendwo zwischen 60 und 65 Kilo. Da können wir dem Hund nicht zwischen 100 und 200 Kilo im Jahr geben. Also ich glaube, es setzt hier auf jeden Fall ein Umdenken ein und unsere Kunden haben auf jeden Fall positiv reagiert.
Darf ich das nochmal kurz erläutern, was Gina sagt? Also wenn wir davon ausgehen, dass 30% Rohproteine in dem Futter sind, dann geben wir dem durchschnitts 30 Kilo Hund ungefähr 130 Kilo Fleisch im Jahr. Das müssen wir machen. Ein normales Rind hat eine Ausschlachtung, ein zweijähriges Rind hat eine Ausschlachtung von 150 Kilo. Das heißt, wir verfüttern ein Rind jedes Jahr dem Hund. Jetzt, wenn wir nur Rinder verfüttern würden, aber nehmen wir einfach mal dieses Beispiel an. Das heißt, wir müssen bei 15 Millionen Hunden, die es gibt, 12 Millionen Angemeldete, vielleicht noch für ein paar, die nicht ganz so angemeldet sind, also gehen wir von 12 bis 15 Millionen. Das heißt, wir müssen im Jahr 15 Millionen Rinder einfach schlachten. Da kann mir dann niemand sagen, es ist gut und wir können das nicht ohne Massentierhaltung. Und dann im Gegensatz, was sie gerade vorhin gesagt hat, der Durchschnitts 80 Kilo Mensch im Gegensatz zum 30 Kilo Hund, der verbraucht nur 60 bis 70 Kilo Fleisch jetzt noch. Das ist eine Diskrepanz für mich. Und diese Diskrepanz möchte ich auflösen, indem dass wir wieder zurückkommen, dass wir aufhören, jeden Tag oder einfach zu viel. Also der Side-Effekt zweimal. Einmal, wir können uns der Massentierhaltung ein bisschen, wir können die Massentierhaltung ein bisschen reduzieren. Und zweitens, wir tun auch noch dem Hund in der Gesundheit, das ist das, was du sagst, Joe, tun wir der Gesundheit des Hundes gut. Und da bringe ich dann wieder mein Lieblingsbeispiel, das auch schon viele gehört haben, mit dem Dalmatiner unseres Nachbarn, der gefüttert wurde und der einfach nach unserer Ansicht nach kein Fleisch vertragen hat, war ein aggressiver Hund. Also ich kenne Hunde von Kindesbeinen an. Ich habe schon viele Hunde gesehen und ich habe nicht so schnell Angst vor Hunden. Ich habe immer Respekt, aber keine Angst. Vor diesem Hund hatte ich Angst. Den konnte man überhaupt nicht mehr den konnte man gar nicht führen. Der hat sofort angeschlagen, der war aggressiv angeschlagen, also nicht ich bell mal, um auf mich aufmerksam zu machen, sondern du wusstest gleich, okay, mein Freund, das ist nicht gut. Die Besitzer konnten niemals mit diesem Hund bei Tag spazieren gehen. Die mussten zwischen 1 und 5 Uhr, wenn niemand mehr unterwegs war, mit dem Hund rausgehen, weil er so aggressiv war. Und natürlich, das waren die Nachbarn meines Vaters, der Prophet im eigenen Land ist nichts. Man hat das teuerste Hundefutter gekauft und. Mit 8 Jahren und Tausenden von Euro an Tierärzten, die alles Mögliche verschrieben haben. Zum Schluss, man muss den Hund vegetarisch ernähren, das man dann auch nicht richtig getan hat. War an einem Geburtstag, habe ich zu ihm gesagt, zu dem Mann habe ich dann gesagt, hör mal zu, jetzt ist eh egal, weil der Hund wäre eingeschläfert worden. Das war die letzte Maßnahme, die der Tierarzt noch hatte. Jetzt ist doch auch egal, jetzt kannst du noch mal Bubek füttern.
Jetzt genau, kannst du noch kannst damit noch mal quälen.
Probieren. Tatsächlich okay. 14 Tage waren es. Es waren 14 Tage. Und der Hund war ein anderer Hund. Wir haben den mit unserem Vegetarischen gefüttert und der Hund war ein anderer Hund. Wir haben ihm einmal den Darm saniert. Das haben wir auch noch dazwischen drin getan. Und dann haben wir ihn mit vegetarischem Futter gefüttert. Und es war ein... Also die konnten gar nicht... Eine Sache, die das mehr als verdeutlicht, der ist mit 15 Jahren dann friedlich verstorben. Und mit 8 hätte eingeschläfert werden sollen. Der Arzt konnte die Blutwerte überhaupt nicht fassen, was der auf einmal hatte. Das war ein ruhiger Hund, der war entspannt und dann haben wir...
Was sagte ich vorhin eingehend? In dem Moment, wo wir etwas verändern an dem Mikrobiom, das heißt also einen Einfluss nehmen, ja, indem wir ein pflanzliches Produkt nehmen und dem Hund geben, ändert sich über das Mikrobiom auch auf das Verhalten Fall. Des Hundes. Das ist hiermit das ganz war, klar also gegeben.
Das ist kein Beispiel.
Ne, alleine schon durch die Gastritis. Allein die Gastritis, die entstehen kann. Ja, ich habe ein sehr saures Milieu. Ich habe eine Schleimhaut, die angegriffen ist und ständig entzündet. Das sind ja auch Schmerzen, die der Hund hat. Ne, allein das geht ja dann dementsprechend weg.
Moment,
aber jetzt nochmal zurück noch zu unserem Produkt.
Das Fleisch war nicht das Problem.
Ja,
aber das Fleisch war nicht das okay. Problem.
Ja.
Wir haben dem nachher alles gegeben.
Was denn?
Der Besitzer wollte natürlich nur noch vegetarisches Futter. Wir haben es tatsächlich ausprobiert. Das, was wir reintun, die Menge an Fleisch, die wir dann haben, es geht um die Proteine, die der Hund bekommt. Wir haben reduziert. Viele kritisieren uns, dass wir zwischen 19% und 20% Rohprotein in den meisten Futtern haben. Wir haben dem tatsächlich alles gegeben. Sorry, wenn er das heute hört. Sein Hund hat alles bekommen. Der Sack hat keinen Aufkleber. Und
ist doch egal, er ist.
Nein,
ist nicht egal, aber es ist.
Nicht auf nichts reagiert, auf nichts. Es ist hoch aufgeschlossen. Es ist mit einer ordentlichen Menge Kohlenhydrate, Fette, ist er gut versorgt worden. Er hat die optimale Menge an Proteine bekommen und dem Hund ging es gut.
Aber dieser vegetarische Reset. Dieser vegetarische Reset war wichtig.
Der war wichtig, genau. Gina, wenn jetzt ein Kunde bisher Fleisch gefüttert hat und sagt so, ich bin echt am Überlegen, ich möchte umsteigen auf vegetarisch und ich habe davon gehört, das gebackene vegetarische Futter soll so gut sein. Was empfiehlst du in dem Moment bei der Umstellung? Was sollte er beachten?
Ich würde tatsächlich noch ein bisschen Dose dazu füttern. Einfach, weil es schmeckt natürlich anders. Fleisch, auch in gerösteter Form, schmeckt anders, riecht anders und Hunde sind nicht dumm. Also unsere Bürohunde wissen auch ganz genau, ob das jetzt ein Carrot-Snack ist oder ob das das Hirschleckerli ist. Das wissen die auch ganz genau. Und
sie fressen den Carrot Snack lieber.
Teilweise schon, tatsächlich, ja. Aber
ich habe aber die Erfahrung gemacht, sobald ein paar Röstaromen dann sind, ja, ist das etwas, wo der Hund sagt, so, oh, mir ist das eigentlich egal, was es ist, aber Hauptsache es riecht nach Röstaromen.
Ich glaube, man hat selber als Hundehalter wahrscheinlich in der Übergangszeit ein besseres Gefühl dabei, wenn man sagt, Mensch, so eine Dose, dann teile ich sie mir ein, 2-3 Tage im Kühlschrank, gebe ich jeden Tag ein bisschen was dazu. Funktioniert wunderbar. Und ich glaube auch nicht, dass wir in der Position sind, unseren Kunden zu sagen, das müsst ihr aber so machen. Also letztendlich muss der Kunde entscheiden, will er es jetzt gesundheitsbedingt seinem Hund das Futter umstellen oder ist es die eigene Überzeugung, dann müssen wir gar nichts mehr machen. Viele Vegetarier kommen und sagen, ich möchte einfach kein Fleisch im Haus, ich mag den Geruch von diesen Dosen nicht, ich mag den Geruch von dem stinkenden, fettigen Hundefuttersack nicht. Die kaufen dann das Vegetarische und dann geben wir aber ihnen auch das gute Gefühl mit, dass sie da auch nichts falsch machen, wenn sie den Hund vegetarisch füttern. Aber
ich muss sagen, bei euren Dosenfleisch, was jetzt halt das Dosenfleisch, ne? Ihr habt ja das Dosenfleisch. Büchsenfleisch, Entschuldigung, das Büchsenfleisch. Wenn man das aufmacht, das riecht nicht. Also ich war ganz erstaunt, als ich das zum ersten Mal aufgemacht habe, habe ich gedacht, so, hey, was ist das denn? Ne? Da kenne ich ganz andere Fleischsorten, die riechen dann schon sehr stark, aber das ist da nicht. Das ist auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist.
Das ist gut gekocht. Das ist das, was wir. Wo wir darauf achten, das gut zu kochen. Auch da wieder, der Kochprozess ist ein entscheidender. Je schneller, dass du das kochst, umso mieser kann es auch dann nachher riechen. Egal, was du reingibst. Das weiß man selber aus der Küche. Also ein kurz angebratenes Fleisch kannst du direkt nachdem es vom Grill kam, ist es sehr gut, aber lass es mal eine Stunde liegen, dann wird es schon nicht mehr so gut, dann setzt der Verwesungsprozess ein und das ist das, was riecht und das wollen wir durch einen guten Kochprozess wollen wir das verhindern. Das ist das Wichtigste, deshalb riecht es auch angenehm.
So lassen wir es heute stehen, ja, und danke für die vielen Ausführungen. Fürs nächste Mal dürfen sich alle Hörer schon mal wieder in die Krimi-Gefühlsecke begeben, denn wir werden wieder zurückgehen in die Bubeck-Entstehungsgeschichte, auch in die Tradition, die damals gewesen ist, die Innovation und werden noch viele, viele Faktoren rausholen, was denn überhaupt dazu geführt hat, auch gerade in dieser Zeit, die so ein bisschen kritisch gewesen ist, rund um den Krieg oder die Kriege und auch, was da noch so Spannendes alles aufgetaucht ist. Also bis dahin würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall immer dran und hört zu.
Danke. Empfiehlt uns weiter.
Hat wieder Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Bis dahin.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck. Dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.